Einen schönen guten Morgen. Und trotz kleiner familiärer Runde auch mit Mikrofon, weil diejenigen, die den Kepler Salon kennen, wissen schon, warum wir Mikrofon haben. Wir zeichnen immer auf und es geht eben nur mit Mikrofon, damit auch das Audiodokument wieder auf die Webseite gestellt werden kann und diese denkwürdige Stunde gesichert ist für die Nachwelt. Ich darf sehr herzlich willkommen heißen zum Kepler Salon, diesmal hier zu Gast in Linz-Ost am Segelflugplatz. Und herzlichen Dank schon mal, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Sonntagmorgen um 10, finde ich auch gut, dass alle da sind. Mit 1 Liter Kraftstoff 10 Stunden in der Luft bleiben und dabei mehr als 1000 Kilometer überwinden. Wir haben Karl Schmidt, der unser Gastgeber heute ist und uns einführen wird. Und sage danke mal, dass wir nochmal hier Gäste sein dürfen. Und ich möchte einfach nur ein paar Zeilen vorlesen, die mir sehr zu denken gegeben haben und die bei mir viele, viele Fragen aufwerfen zu diesem Thema. So habe ich das auf euren Webseiten gefunden und heißt Silberflug C von Ronny Blaha. Am Beginn einer jeden Flugsaison setze ich mir mal größere, mal kleinere fliegerische Ziele. Für heuer nahm ich mir das Silber C vor. Am 23. Juni war es dann soweit. Bei strammem Westwind und Bummeln Richtung Osten pflanzte ich mir den Locker in unsere K8 und ließ mich von der Winde auf ca. 450 Meter schleppen. Nach dem Ausklinken erwischte ich gleich einen komfortablen Bart, der die Welt unter mir schnell kleiner werden ließ. Mit breiten Grinsen im Gesicht sah ich mich im Geiste schon in Yps landen. In 1100 Metern war jedoch mein emotioneller wie auch thermischer Höhenflug abrupt zu Ende, denn von da an flog ich nur noch im Saufen. Jetzt weißt du, warum ich Ronny Blaha gefragt habe, ob er heute hier ist. bei mir gibt es 1000 Fragen mit 1000 Wörtern, die ich nicht kenne, eben mit Begriffen, mit Herausforderungen, die das Segelfliegen mit sich bringt. Und ich bitte einfach dich jetzt, den Vortrag zu machen, uns einzuführen und vielleicht einige von diesen Fragen schon zu beantworten.
Ja, danke, liebe Iris. Ich darf Sie im Namen der Segelfluggemeinschaft hier im Flugplatz Linz-Ost recht herzlich begrüßen. Ich darf Ihnen dafür danken, dass Sie trotz des wunderschönen Badewetters und Wanderwetters zu uns gefunden haben. Wir hatten ursprünglich das Problem, dass wir keine Ahnung hatten, wie viele Interessenten kommen würden. Jetzt hat sich gezeigt, dass eine sehr komfortable Zahl von Interessenten gekommen ist und dass jeder von Ihnen die Gelegenheit haben wird, mit dem Segelflugzeug, sofern er oder sie will, mitzufliegen. Die Iris hat schon unsere spezielle Segelfliegersprache eingeführt. Es hat von Bärten und dergleichen geredet. Ich hoffe, dass ich Ihnen das im Laufe dieses Vormittags einigermaßen vermitteln kann. Ellen, kommst du bitte und hilfst mir da beim Computer. Segelflug und Kepler Salon. Es ist natürlich keine hehre Wissenschaft, die wir hier betreiben. Es ist keine Wissenschaft, sondern eher eine Leidenschaft. Segelfliegen kann man im Grunde als Sport sehen. Ein Sport, der von 15 bis 85 ohne Probleme betrieben werden kann. Man bedarf nicht besonderer Fitness. Das Einzige, was dafür notwendig ist, ist Übung und Erfahrung. Allerdings ist Sport nicht unbedingt der richtige Ausdruck. Ich habe den richtigen Ausdruck nach meinem Dafürhalten schon erwähnt. Es ist eine Leidenschaft. Und eine Leidenschaft, die einen sehr, sehr in Anspruch nehmen oder packen kann. Ich habe mir den Verlauf des heutigen Kepler-Salons so vorgestellt, dass wir jetzt in der ersten halben bis dreiviertel Stunde einmal hier in diesem Kreis ein bisschen etwas theoretisch uns auseinandersetzen mit den Grundlagen des Segelfliegens. Im Anschluss werden wir dann in den Hangar uns begeben. Dort werde ich Ihnen einige Segelflugzeuge konkret vorführen. Segelflugzeuge zum Anfassen, zum Hineinsetzen, zum Erklären. Und wir werden dann im späteren Teil dann hinaus auf die Piste gehen und uns selbst in den Segelflieger setzen und einen Windenstart versuchen. Das ist im Rahmen des Kepler-Salons gratis. Also die Windenstarts mit den Segelflugzeugen kosten nichts. Wenn Sie den Wunsch verspüren, mit dem Motorsegel einen kleinen Rundflug zu machen, ist das auch jederzeit möglich. Wir haben uns einen Motorsegel reserviert. Nur müssten Sie dann die in etwa 10 bis 12 Euro selbst bezahlen, sofern sie mit dem Motorsegler mitfliegen wollen. Nun möchte ich aber unmittelbar gleich in die Theorie unter Anführungszeichen des Segelflugs einsteigen. Bitte das nächste Bild. Segelflug ist sozusagen der Paradefall für Solarenergie. Schon seit langer, langer Zeit. Segelflug gibt es ungefähr seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und er funktioniert ausschließlich oder fast ausschließlich mit solarer Energie. Wie können wir uns das in etwa vorstellen? Ich werde mich bemühen, im Laufe dieses Vormittags möglichst wenige Zahlen und Formeln zu bringen. Diese Zahl ist allerdings notwendig. Die Sonne strahlt auf einen Quadratmeter der Erdoberfläche, sofern die Sonnenstrahlen senkrecht einfallen, mit etwa 800 Watt. Das ist eine sehr, sehr hohe Leistung. Wenn wir uns jetzt eine Wiese vorstellen mit 100 mal 100 Metern, das ist eigentlich eine relativ kleine Wiese, kleiner als ein Fußballfeld, dann strahlt auf diese Wiese eine solare Leistung von 8 Megawatt ein. Das sind 5000 PS, wenn man das in eine gängige Zahl, die man von den Autos kennt, umrechnet. Natürlich werden von diesen 5000 PS oder diesen 8 Megawatt, die auf die Wiese einstrahlen, nicht die gesamte Leistung wird in Wärme umgesetzt, aber wenn man sich vorstellt, dass zumindest die Hälfte davon in Wärme umgesetzt wird, dann heizt sich diese Wiese. Oder nehmen wir zum Beispiel einen Parkplatz, beispielsweise den Universitätsparkplatz der Universität Linz, dann wird dort eine gewaltige thermische Leistung frei. Diese thermische Leistung erwärmt den Asphalt auf, sagen wir, 60 oder 70 Grad. Es ist nicht sehr empfehlenswert, an einem heißen Sommertag barfuß den Uni-Parkplatz zu überqueren, weil sich dieser Asphalt, weil er dunkel ist und relativ porös, sehr stark aufheizt. Ähnliches passiert zum Beispiel mit einer Waldlichtung oder bitte hereinzukommen. Ähnliches passiert zum Beispiel mit einer Waldlichtung oder einem Getreidefeld oder einer abgemähten Wiese. Alle diese Oberflächenstrukturen heizen sich ziemlich stark gegenüber der Umgebung auf. Was passiert jetzt im Weiteren? Die Luft, die über diesem erheizten Parkplatz oder über dieser erheizten Wiese liegt, wird erwärmt und uns allen ist bekannt, dass warme Luft aufsteigt. Es entsteht also so etwas wie ein natürlicher Heißluftballon. Zunächst einmal bildet sich über diesem Parkplatz oder über dieser Wiese eine überhitzte Luftblase. Dann beginnt sich diese überhitzte Luftblase allmählich abzulösen, das ist in Punkt 2. Diese Luftblase steigt auf. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass die Wiese weiterhin oder der Parkplatz weiterhin von der Sonne beheizt wird. Das heißt, es strömt ständig erhitzte Luft nach. Im Weiteren, Punkt 3, steigt diese Luft weiter auf. Und jetzt passiert etwas, was für den Segelflieger ein besonderes Glück ist. Die Luft transportiert Feuchtigkeit vom Boden mit. Diese Feuchtigkeit kann aber von der Luft nicht beliebig gehalten werden. Es ist hoffentlich unter Ihnen bekannt, dass die Luft umso mehr Feuchtigkeit tragen kann, je heißer sie ist. Wenn Luft abkühlt, kann Feuchtigkeit in Form von feinen Wassertröpfchen oder in Form von Wolken oder Nebel auskondensieren. Und da die Luft sich beim Aufsteigen ausdehnt und abkühlt, kann die Luft, je höher sie nach oben kommt, immer weniger Feuchtigkeit tragen und irgendwann ist der sogenannte Taupunkt überschritten. Das bedeutet, dass die Feuchtigkeit, die in der Luft enthalten ist, in Form kleiner Wassertröpfchen auskondensiert und es entsteht eine Wolke, eine sogenannte Cumulus- oder Schäfchenwolke. Das heißt, diese Cumuluswolken, die wir von Schönwettertagen eigentlich alle kennen, der Himmel ist zunächst blau, und im Verlauf des Vormittags entstehen am Himmel viele kleine weiße Pünktchen, die sich immer mehr vergrößern. Alle diese Kumuluswolken sind Folgen von Thermik, von aufsteigender warmer Luft. Oder wie ich schon sagte, die Kronen dieses natürlichen Heißluftballons, der vom Boden nach oben steigt. Und wenn es jetzt dem Segelflieger oder dem Paragleiter oder dem Adler oder dem Falken gelingt, innerhalb dieses aufsteigenden Heißluftballons, dieses natürlichen Heißluftballons zu kreisen, dann gewinnt er mit diesem natürlichen Heißluftballon Höhe. Und das ist der ganze Trick an der Segelfliegerei. Der Pilot muss es einfach verstehen, erstens diesen aufsteigenden Heißluftballon zu finden und zweitens innerhalb dieses natürlichen Heißluftballons Kreise zu fliegen, sodass er mit diesem Heißluftballon an Höhe gewinnen kann. Er steigt dann so hoch, bis er in etwa die Wolke erreicht. In die Wolke hineinsteigen ist nicht sehr empfehlenswert, weil dort die Sicht praktisch null ist. Das ist wie wenn wir mit einem Auto im Nebel fahren. Außerdem ist es aus guten Gründen verboten. Ja, und wenn der Segelflugflieger dann das Wolkenniveau erreicht hat, kann er die gewonnene Höhe dazu verwenden, um weiterzufliegen. Das ist jetzt das vorherige Bild, bitte. Also, wir haben zum Beispiel hier eine Sandfläche, die sich gegenüber einer feuchten Wiese durch die Sonneneinstrahlung besonders aufheizt. Über dieser Sandfläche entsteht so ein natürlicher Heißluftballon, also Auftrieb, dessen Krone unter Anführungszeichen eine Kumuluswolke ist. Hier haben wir eine feuchte Wiese, die sich etwas schlechter aufheizt. Hier haben wir eine Stadt oder eine kleine Siedlung mit vielen Parkplätzen, mit Häuserdächern, mit anderen Gegenständen, die sich besonders gut im Sonnenlicht aufheizen. Über dieser Stadt entsteht wiederum so ein natürlicher Heißluftballon, Thermik genannt, wieder mit der Krone einer Kumuluswolke. Dann kommt meinetwegen ein See, kälteres Wasser, das sich ebenfalls nicht aufheizt und anschließend wieder ein abgeerntetes Feld, das sich besonders gut gegenüber dem See und dem angrenzenden Wald aufheizt. Es entsteht wiederum Aufwind, gekrönt durch eine Kumuluswolke. Und der Segelflieger kommt jetzt, steigt über dem Sand durch Kreisen in diesen Aufwind ein, fliegt bis zur Wolke hoch, sieht dann, hier ist eine Stadt, er sieht auch schon die nächste Wolke, fliegt geradewegs zur nächsten Wolke hin, steigt wieder in den Aufwind ein, klettert bis zur Wolke hoch, sieht die nächste Wolke über dem Feld und das geht dann so weiter und weiter und weiter. Auf diese Weise gelingt es dem Segelflieger, ohne eigene Energie dabei einzusetzen, also nur unter Ausnutzung der Sonnenenergie, immer wieder an Höhe zu gewinnen, Gesundheit, und mit dieser Höhe dann eine Strecke zurückzulegen. Bitte jetzt das nächste Bild. Entschuldigung. Ja. Und so können wir uns das jetzt sozusagen in der tatsächlichen Praxis vorstellen. Hier unten der Boden ist jetzt nicht weiter strukturiert, aber wir sehen hier eine wirklich ein natürliches Foto von Kumuluswolken. Hier ist der Aufwind symbolisiert. Natürlich in der Praxis hat man eher das Problem, dass er nicht durch gelbe Spiralen markiert ist. Also auf diese Taktik des Segelfliegens möchte ich noch zurückkommen. Es wäre schön, aber es ist in der Praxis nicht so. Jedenfalls aufgrund der Erfahrung erkennt der Segelflieger, dass diese Wolke zum Beispiel besonders dunkel ist von unten gesehen. Also versucht er diese Wolke richtig bezüglich Wind anzufliegen. Auf den Wind komme ich dann noch unmittelbar später zu sprechen. Er steigt bis zur Wolke hoch, sieht hier die nächste Wolke, gleitet nach vor, steigt wieder hoch, sieht die nächste Wolke, gleitet nach vor, steigt hoch. Im Idealfall, das muss ich allerdings dazu sagen. Ja, und so gelingt es ihm, eine relativ gute Strecke zurückzulegen. Die Spitzensegelflieger, die es heute gibt, haben thermisch schon etwa 1000 bis 1500 Kilometer Distanz an einem Tag geschafft. Irgendwie muss der Segelflieger auch in die Höhe kommen. Er muss einmal Höhe gewinnen, um in so einen natürlichen Heißluftballon einsteigen zu können. Und das werden Sie heute unmittelbar sehen. Das wird bei uns zum Beispiel hier in Linz-Ost mit Hilfe einer Motorwinde gemacht, wo der Segelflieger auf ca. 300 bis 400 Meter Höhe hochgezogen wird. Und das gelingt mit einem halben Liter Sprit. Wenn es also einem Linzer Segelflieger eines Tages gelingen wird, von der Winde 1000 Kilometer zurückzulegen, Distanz, dann haben wir eben mit einem halben Liter Sprit, den wir zum Start benötigen, eben diese etwas reißerischen Titel von einem halben bis einen Liter Sprit auf 1000 Kilometer. Das ist ein Ziel, das man wahrscheinlich mit einem Kraftfahrzeug niemals erreichen wird. Aber wie gesagt, es ist nur wenigen sehr erfahrenen Segelfliegern vergönnt, so eine Strecke zurückzulegen. Die durchschnittliche Strecke, die ein Hobby-Segelflieger zurücklegt, ist im Bereich von 50, 100, 200, 300 Kilometern. Aber das ist auch immerhin schon eine sehr respektable Distanz, wenn man bedenkt, dass man zum Beispiel innerhalb von 4 bis 5 Stunden hier von Linz Ost zum Ötscher oder zum Schneeberg und wieder zurücklegen kann. Oder von Linz Ost nach Bayreuth fliegt, das ist weit draußen in Bayern, und wieder zurückkommt. Das mit dem Zurückkommen ist auch nicht hundertprozentig gesichert, aber auf das komme ich dann später noch zu sprechen. Ja, wir haben also jetzt eine Form des Höhengewinns für den Segelflieger besprochen. Das ist auch die wichtigste Form des Höhengewinns, das ist die Thermik. Also dieser natürliche Heißluftballon, der in einer wissenschaftlichen Sprache Thermik heißt und in der Sprache der Segelflieger heißt diese Thermik Bart. Wenn also ein Segelflieger einen Bart gefunden hat, dann bedeutet das nicht, dass er seine morgendliche Rasur vergessen hat, sondern dass er das Glück hat, in eine vernünftige, fliegbare Thermik einzufliegen. Er hat einen Bart gefunden. Und was macht er in diesem Bart? Er rasiert nicht, sondern er kurbelt. Dieses, kannst du bitte noch einmal auf eines, ja. Also diese Kreisflüge, diese Kreise verlängern sich dann oben natürlich zu einer Spirale. Dieses Kreisen im Bart nennen wir Segelflieger Kurbeln. Es hat ein bisschen was mit einem gewissen Anklang. Also wenn der Segelflieger im Bart kurbelt, dann wissen Sie, was das in Zukunft bedeutet. Ja, vielleicht noch das Gegenteil. Das Kurbelns im Bad, das heißt Absaufen. Denn Sie können sich vorstellen, die Welt besteht nicht nur aus Bärten, sondern es gibt auch gefährliche Zonen dazwischen. Denn wo es hoch geht, muss es auch irgendwo wieder runtergehen. Die Luft kann sich nicht oben ansammeln. Die Luft, die von unten nach oben streicht, muss auch irgendwo wieder durch Luft, die von oben nach unten absinkt, ergänzt werden. Und wehe, wenn der Segelflieger in eine solche Zone gelangt. Vorher geht es recht hurtig nach oben. Das sind ungefähr, um Größenordnungen Ihnen einmal zu sagen, das ist in der Größenordnung von 1 bis 2, 3, manchmal sogar 5 Meter pro Sekunde. Also die Vertikalgeschwindigkeit, die der Segelflieger nach oben erreicht, beträgt zwischen, sagen wir, 3,5 Stundenkilometer bis etwa 20 Stundenkilometer. Und wenn es ein besonders guter Thermikschlauch ist in den Bergen, wo die Sonnenanstrahlung besonders gut fällt, dann schafft man sogar Bärte mit 8 bis 10 Metern pro Sekunde. Das sind allerdings Seltenheiten, die dann mehr oder weniger schon zum Segelfliegerlatein gehören. Aber das würde dann ungefähr einer Vertikalgeschwindigkeit von 36 Stundenkilometern entsprechen. Und das ist also mehr, als ein Mensch laufend horizontal zurücklegen kann. Leider gibt es natürlich auch, wie ich schon sagte, den gegenteiligen Effekt. Man tappt irgendwo in eine Falle, man glaubt, man findet dort einen guten Aufwind. In Wirklichkeit geht es nur flott nach unten und dann jammert der Segelflieger, dass er im Saufen fliegt. Und wenn es besonders stark nach unten geht, dann fliegt er im Megasaufen. Um noch ein bisschen die Größenordnungen klar zu machen, so ein Thermikbad hat, um für einen Segelflieger ausfliegbar zu sein, etwa einen Durchmesser von 100 minimalst bis 200 oder 300 Meter. Und die vertikale Höhe hängt sehr stark von den meteorologischen Gegebenheiten ab. Wenn es zum Beispiel ein trockener Untergrund ist und wenn die Sonneneinstrahlung sehr stark ist, dann schafft man durchaus 2000 oder 3000 Meter Höhe über dem Boden. Also an besonders guten Segelfliegertagen Das nennt man die Wolkenbasis. Das ist also die Grenze, wo die Kondensation der Feuchtigkeit, die von diesem Bad mittransportiert wird, eintritt, schafft man durchaus 3000 Meter Höhe. Und mit 3000 Meter Höhe hat man schon eine sehr luxuriöse Höhe, um eine gewisse Strecke zurückzulegen. An einem schlechten Tag ist dann die Wolkenbasis entsprechend niedriger. In diesem Jahr, wo also sehr viel Regen immer gefallen ist und die Feuchtigkeit entsprechend hoch ist am Boden, schaffen wir etwa Basishöhen von, sagen wir, 1200 bis 1500 und an einem sehr guten Tag maximal 2000 Meter Höhe. Das ist dann natürlich für den Aktionsradius des Segelfliegers entsprechend weniger, was zur Verfügung steht. Ja, ich habe jetzt immer über die Thermik als Aufwindquelle gesprochen. Es gibt für uns Segelflieger zum Beispiel hier in Linz-Ost noch eine weitere, relativ sichere Aufwindquelle, speziell dann, wenn starker Westwind geht. Stellen Sie sich vor, das sei der Pfennigberg, hier irgendwo ist die Donau und es weht von über Linz ein sehr, sehr starker, sagen wir etwa 40 bis 50 km/h starker Westwind. Dieser Westwind trifft auf dem Pfennigberg auf. Es gibt keine Tunnel im Pfennigberg, wie Sie wissen. Das heißt, der Wind hat keine andere Chance, als über den Pfennigberg auszuweichen. Und genau diese Aufwärtskomponente des Windes am Hang kann der Segelflieger ausnützen, um hier zumindest Höhe zu halten oder sogar zu steigen. Der Pfennigberg ist etwa 400 Meter hoch über Linz-Ost, also über dem Donauniveau in Linz. Bei einem entsprechend starken Westwind schaffen wir hier etwa eine Überhöhung von 800 Meter über dem Platz. Also das Ausweichen dieser Luftschichten über dem Berg geht natürlich nicht nur im unmittelbaren Bereich des Berges, sondern pflanzt sich bis etwa zur doppelten Höhe des Berges fort. Das nennen wir den Hangaufwind, der allerdings nur daran geknüpft ist, dass relativ starker Wind bläst. Im Übrigen ist dieser Hangaufwind im Prinzip auch wieder Solarenergie, denn der ganze Wind auf der Welt kommt nur dadurch zustande, dass die Sonneneinstrahlung in verschiedenen Bereichen unseres Globus verschieden ist und dadurch kommt es zu den Luftströmungen und diese Luftströmungen sind nichts anderes als der Wind. Es gibt dann noch eine dritte Aufwindquelle, die besonders merkwürdig ist und die besonders gut ist für einen Segelflieger. Und zwar sind das sogenannte Wellen. Wir müssen uns wieder vorstellen, es geht ein relativ starker Wind. Die Richtung ist uninteressant. Wir haben hier einen Berg oder ein langgezogenes Gebirge. Auch zum Beispiel hier in Linz-Ost ist diese Konfiguration durchaus möglich. Und die Luft streicht hier am Berg nach oben. Auf der anderen Seite des Berges fällt dann diese Luftmasse wieder nach unten. Und Luft ist ja was Elastisches. Das wissen Sie alle, wenn Sie den Schlauch des Fahrrades mit der Pumpe aufpumpen. Sie drücken die Pumpe hinein, wenn Sie auslassen, wird der Pumpenkolben wieder nach oben gedrückt. Luft verhält sich also in irgendeiner Weise wie ein elastischer Ball. Und wenn Sie jetzt einen elastischen Ball über eine Kante nach unten fallen lassen, was macht dieser Ball? Er hüpft nach oben. Und das passiert aber jetzt systematisch sozusagen. Die Luftmassen, die dann von hier drüber wieder runterfallen, springen wieder auf die darunterliegenden Luftmassen auf, die hüpfen aber bereits nach oben. Und man kann sich vorstellen, dass sich so eine springende Luftmasse unmittelbar hinter dem Hindernis oder hinter dieser Mauer, die das Gebirge darstellt, aufbaut. Es ist auch in einer gewissen Weise ein Resonanzeffekt. Resonanz ist so etwas, wie wenn Sie eine Querflöte anblasen oder eine Bierflasche. Wenn Sie über eine Bierflasche blasen und eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit erreichen, dann fängt die Bierflasche plötzlich zu summen an. Und alle diese Effekte, die ich hier genannt habe, also einerseits die Elastizität der Luft als springender Ball und andererseits, wenn zum Beispiel hier noch ein weiteres Gebirge ist, dann kommt es zu einem Resonanzeffekt und das kann eine sogenannte Welle auslösen, die ungleich höher und unter Umständen sogar bis in die Stratosphäre hinausreicht. Also es ist Segelfliegern bereits gelungen, mit diesen Leewellen, zum Beispiel in Neuseeland oder in den USA, bis auf 12.000 Meter hochzusteigen. Hier in Österreich sind die Spitzenhöhen etwa bis 6.000, 7.000 Meter in den Lehwellen der Tauern zum Beispiel möglich. Hier in Linz-Ost ist es schon einigen Segelfliegern, auch mir zum Beispiel gelungen, bis weit über 3.000 Meter an einem guten Westwindtag mit Hilfe so einer Welle hochzusteigen. Allerdings, diese Wellen sind sehr selten und sie sind sehr schwer auszufliegen, weil gerade bei starkem Wind es nicht sehr empfehlenswert ist, in das Leh eines Berges zu fliegen, weil es dort sehr, sehr schnell nach unten geht. Also dort, wo eine Welle nach oben geht, ist in unmittelbarer Nähe das große Megasaufen angesagt. Und das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Man braucht dazu unter Umständen starke Nerven. Aber hier und da hat man das Glück und steigt unmittelbar vor einem so einen Berg in eine Welle ein und dann geht es hurtig nach oben. Und man ist eigentlich nur durch die juristischen Luftfahrtgesetze. Also es gibt in Österreich, so wie in allen europäischen Ländern, Luftfahrtgesetze, die den Luftraum in gewisse Zonen einteilen. Und für uns Segelflieger ist zum Beispiel in 3.750 Meter über dem Meer Schluss. Wir dürfen nicht höher steigen. Wir kriegen keine Funkgenehmigung durch den Controller, sofern wir nicht spezielle Geräte an Bord haben, einen Transponder, sozusagen ein Sekundärradar, das die Ortung durch den Controller ermöglicht. Und das ist halt nicht in jedem Segelflugzeug eingebaut, sodass also im Allgemeinen bei 3.750 Meter über dem Meer Schluss ist. Gut, Sie haben jetzt die drei Höhen, Arten, Höhe mit dem Segelflugzeug zu gewinnen, kennengelernt. Wie gesagt, die Hauptmöglichkeit ist die Thermik, der Bart. Das zweite ist der Hang, das Hangsegeln. Das ist allerdings nur bei relativ starkem Wind und auch nur dann möglich ist, wenn man einen vernünftigen Hang zur Verfügung hat. Und das dritte, was einem passionierten Segelflieger vielleicht 5 oder 6 Mal im Jahr unterkommt, ist so eine Welle. Die bringt aber dann einen sehr gewaltigen Höhengewinn bis hier in Österreich, sagen wir 5, 6, 7.000 Meter. Es gibt spezielle Höhenfluggebiete in den Alpen, wo mit Hilfe Funkkontakt mit den Controllern eben diese Gebiete freigegeben und von den anderen Zivilluftfahrzeugen, also von zum Beispiel Jets, die halt Passagiere transportieren, freigehalten werden. Dann sind diese Lufträume nur für Segelflieger zugänglich und die können dann beliebig ausgeflogen werden, auch ohne, dass man auf dem Sekundärradar sichtbar ist. Ja, wir haben jetzt über die Arten gesprochen, Höhe zu gewinnen. Wenn es irgendwelche Fragen geben sollte, bitte sofort reagieren. Ich stehe selbstverständlich gerne sofort und jederzeit zur Verfügung. Wir haben aber dann auch im Anschluss dann in der Diskussion noch genug Gelegenheit, Fragen zu stellen und ich hoffe, auch zu beantworten.
Beim Wellenfliegen, wie schaut es da mit Turbulenzen dahinter aus?
Ja,
die sind ja eigentlich der Tod auf den Segelflieger.
Das ist das große Problem. Also es gibt klassische Berichte von Wellenflügen, die knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt sind. Das Problem ist immer, dass hinter dem Gebirge sehr, sehr, wie Sie sagen, sehr, sehr starke Turbulenzen auftreten. Und diese Turbulenzen zerren extrem am Segelflugzeug. Also man kommt unter Umständen in den Bereich der Festigkeitsgrenze. Das ist aber nicht so sehr das Problem, sondern das Hauptproblem ist das Extreme, das Megasaufen, das hinter dem Berg auftritt. Das heißt, man weiß, man sieht hier oben eine sogenannte Lenticularis-Wolke. Diese Wellen sind oft durch zigarrenförmige Wolken gekennzeichnet, die stationär am Himmel stehen. Andere Wolken ziehen mit dem Wind mit. Wenn Sie eine Cumulus-Wolke sehen, dann bewegt sich die mit dem Wind gegen die Windrichtung. Also in Windrichtung, Entschuldigung. Dagegen die Lenticularis-Wolke bleibt stationär, auch wenn der Wind noch so stark ist. Und daran erkennt man, dass solche Wellen auftreten. Wenn Sie zum Beispiel an einem starken Föhntag gegen Süden blicken in die Alpen, dann sehen Sie über den normalen Wolken, über den normalen Haufen Wolken, sehen Sie so ganz hauchfeine Zigarren, zigarrenförmige Gebilde, die wie festgeklebt am Himmel blicken. Und diese Lenticularis-Wolken sind sozusagen die Kronen dieser Welle. Und im Allgemeinen sind diese Wolken um einiges höher als die umgebenden Cumulus-Wolken. Also der Segelflieger, der hier im Bereich des Hangaufwindes seine Kreise vollführt, sieht hier eine Lenticularis-Wolke. Wenn er cool ist und das Megasaufen hier nicht scheut und auch die gewaltigen Turbulenzen nicht scheut, dann saust er über den Kamm des Gebirges drüber und fliegt hier weiter. Er fliegt zunächst einmal in extremen Turbulenzen. Das heißt, der Segelflieger wird wild herumgebeutelt. Er fliegt im Megasaufen. Das merkt man. Und er fliegt und fliegt und fliegt in Turbulenzen und im Megasaufen und er hofft, dass er hier in die Welle einsteigen kann. Wenn er Pech hat, erwischt er hier einen Rotor. Das ist ein extremer Wirbel, der ungefähr die Luft hier so herumwirbelt. Wenn man in diesen Rotor gelangt, dann ist man nicht besonders glücklich. Das kann ich Ihnen versichern. Der Rotor hat den großen Vorteil, dass er auf einer Seite sehr starke Steigen produziert. Wenn es einem gelingt, in diesem starken Steigen zu bleiben, dann schafft man wieder Höhengewinn. Aber wehe, man rutscht ein bisschen mit dem Wind ins Saufen, ins Fallen. Das ist sehr ungemütlich. Das können Sie mir glauben. Gut, wenn aber hier der Segelflieger in diese Welle eingestiegen ist, dann merkt er das plötzlich, es ist vollkommen ruhig. Er sitzt wie in Abrahams Schoß und es geht mit einer sehr, sehr starken Vertikalgeschwindigkeit nach oben weg. Solche Wellen können 5, 6, 7, 10, 12 Meter in der Sekunde, also wie ein Lift, einen nach oben tragen. Und das Ganze bis auf einige tausend Meter. Das hängt alles von den örtlichen Gegebenheiten und von den Windverhältnissen ab. Ja, danke für Ihre Frage. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen befriedigend beantwortet. Aber es bedarf einiger Nerven, um solche Gebirgswellen zu durchfliegen. Und es gibt Berichte von Segelfliegern, die halt dann 50 Meter über dem Boden in den entsprechenden Rotor eingestiegen sind und dann um ihr Leben gekämpft haben. Aber sie haben gewonnen, sonst könnten sie nicht berichten. Anders hätte man die Trümmer des Segelflugzeuges irgendwo gefunden und ein weiteres Opfer des Wellenfliegens mit Achselzucken feststellen müssen. Über die Gefahren des Segelfliegens möchte ich dann nachher noch sprechen. Das ist bitte dann meine persönliche Einschätzung. Aber bitte nehmen Sie diese Schilderung jetzt nicht als Anlass, sich dann nicht in den Segelflieger zu setzen. Heute gibt es keinen Rotor und keine Welle in Linz-Ost. Heute ist ein sehr gemütlicher und angenehmer Segelflugtag.
Ich hätte noch eine Frage zum Zurückkommen. Wenn Sie gesagt haben, Sie schaffen es bis nach Bayreuth, wie schaffen Sie es da wieder nach Linz-Ost zurück? Ja. Also gibt es da so Anhaltspunkte, wie hoch man steigen kann, wann man wieder zurückkommt?
Das ist ein bisschen der nächste Teil meines Vortrags. Bitte Verzeihung, wenn ich jetzt das noch nicht ganz dargestellt habe. Ja, um diese Ergänzung, das habe ich ganz übersehen. Sie sehen hier ein typisches Bild einer Föhn-Situation. Also Südwind über die Alpen, hier diese typischen Föhn-Cumuli und darüber diese Lenticularis-Wolke. Es gibt sehr viele Anlässe, wo Laien meinen, das ist das berühmte UFO. Weil diese Lenticularis-Wolken können ebenso schnell erscheinen, wie sie wieder verschwinden. Diese Wellen sind, wie ich schon sagte, ein Resonanzeffekt. Es hängt sehr stark mit der Windgeschwindigkeit und mit dem Abstand der Gebirgsketten zusammen. Und wenn die Resonanz nicht mehr passt, verschwindet diese Welle ebenso schnell, wie sie gekommen ist. Das ist dann die große Frustration eines Segelfliegers. Er hat sich mühsam den Weg durchs Megasaufen in die Welle erkämpft, steigt bis auf 2000 Meter hoch und plötzlich ist die Welle weg und er muss wieder im Megasaufen wieder hier über diesen Kamm drüber fliegen. Passiert auch. Aber Sie haben es schon angeschnitten, Segelfliegen ist im schönen Fall ein Erfolgserlebnis und kann im entgegengesetzten Fall eine sehr frustrierende Sache sein. Es ist nämlich das Problem, jeden Kilometer, den man vom eigenen Flugplatz wegfliegt, sollte man im Allgemeinen auch wieder zurückfliegen können. Und dafür gibt es eine gewisse Taktik und Strategie, auf die ich jetzt im Näheren eingehen möchte. Ja, zunächst noch ein bisschen eine Kleinigkeit. Ich habe jetzt immer davon gesprochen, der Segelflieger ist in der Luft, kreist in einen Bart, in einen thermischen Aufwind ein, gewinnt Höhe und fliegt weiter. Ich habe noch keinen Segelflieger, und Sie werden auch noch keinen gesehen haben, der vom Boden abgehoben hat. So stark sind die Bärte am Boden nicht. Vernünftige Bärte fangen etwa erst in 100 bis 150 Meter Höhe an, fliegbar zu werden. Das heißt, das Segelflugzeug muss auf irgendeine Weise in die Luft kommen. Wenn es sich um einen Motorsegler handelt, also ein Segelflugzeug mit einem Hilfsmotor und Propeller, ist es kein Problem. Man schaltet den Motor ein, gewinnt die entsprechende Höhe, stellt den Motor ab und ab geht die Post. Wenn man das nicht zur Verfügung hat, dann gibt es hier die Möglichkeit mit einem F-Schlepp, mit einem Flugzeugschlepp. Das Segelflugzeug wird an ein Motorflugzeug angehängt und in die entsprechende Höhe getragen. Das ist die teuerste Art des Starts. Das ist eine mittelteure Art des Starts. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, das ist das bitte noch einmal das Bild vorher. Es gibt heute zum Beispiel schon Motorsegler, die mit einem Elektromotor und Batterien starten. Wir haben hier am Flugplatz Linz Ost so ein Segelflugzeug. Ich werde Ihnen das zeigen. Das ist allerdings eine Privatmaschine, die ich Ihnen nur von unten zeigen kann und keine weiteren Details. Also in diesem Segelflugzeug sind etwa 50 Kilogramm sehr gut hochwertige Akkus eingebaut, und mit diesen 50 Kilogramm Akkus schafft der Elektromotor das Segelflugzeug auf ca. 3500 Meter Höhe hochzutragen. Das ist eine Höhe, die man normalerweise nicht braucht, die man aber als Sicherheitsreserve immer mit sich in den Batterien mitträgt. Und hier am Segelflugplatz Linz Ost, die Hauptstartquelle, bitte jetzt die nächste, ist die Winde. Das werden Sie dann selber am eigenen Leibe verspüren. Es ist wirklich, ich würde wirklich an alle appellieren, das einmal zu versuchen. Es wird über den Flugplatz ein etwa 1000 Meter langes Seil ausgelegt. Der Wind bläst in diese Richtung, also immer auf die Nase des Segelflugzeugs. Auf der einen Seite des Seiles ist eine Winde mit einem sehr starken Motor, ca. 250 PS und einer Seiltrommel. Und am anderen Ende des Seils ist das Segelflugzeug. Auf Kommando gibt der Windenfahrer Gas, 250 PS heulen auf, das Segelflugzeug rollt an, hebt ab und wird von der Winde hochgezogen. Im optimalen Fall kriegt man hier in Linz-Ost etwa 400 bis 500 Meter, das hängt sehr stark vom Wind ab. Wenn der Wind etwas schwächer ist oder wenn sogar zufälligerweise gerade Rückenwind ist, dann schafft man 250 bis 300 Meter. Aber zum Glück haben wir hier den Pfennigberg. Der Pfennigberg ist eine exzellente Quelle für Thermik. Und wir schaffen es, über die Donau zu fliegen, in so einem Aufwind einzufädeln. Und dann sind wir weg.
Ich habe eine Frage zum, wo darf ich fliegen? Gibt es örtlich irgendwelche Einschränkungen?
Also in Österreich, dürfen Sie fast überall fliegen, nur in den Kontrollzonen. Das sind Lufträume, die im Bereich um die großen Flugplätze sind. Zum Beispiel in Hörsching gibt es eine Kontrollzone, die etwa von Christkirchen bis St. Florian reicht, von Ost nach West und von Nord nach Süd, etwa von hier direkt anschließend, von der Steirecker Brücke bis, sagen wir, St. Marien oder Satlet. Das ist so ein Viereck direkt um den Flugplatz herum. Das ist ein Gebiet, das für Segelflieger im Allgemeinen nur mit Erlaubnis des Controllers betreten werden darf. Also wenn man zum Beispiel vom Süden kommt nach einem Streckenflug aus den Alpen und in Linz-Ost landen möchte, dann stellt man die Funkfrequenz des Turms von Linz ein, bittet recht höflich um Durchfluggenehmigung, jammert dem Controller noch vor, man hätte einen super Streckenflug gehabt und er möge bitte und so weiter und so weiter. Und wenn er es nicht tut, dann muss man eine Außenlandung machen, Außenlandung kommt noch und so weiter. Und dann, wenn ich dann sterbe, dann ist das Ihr Problem.
Solche dramatischen Mittel?
Ja, natürlich. Und dann entschließt sich der Controller schweren Herzens, den Segelflieger durchzulassen. Es hängt stark von den Verkehrsverhältnissen ab. Wenn er 5 Passagierjets zum Landen hat, dann entschließt er sich mit besonders schwerem Herzen, weil die brennen inzwischen einige Tonnen Kerosin, wenn der Segelflieger durch die Kontrollzone fliegt, und so ist das. Also im Bereich von Linz, im Bereich Graz, im Bereich Klagenfurt, also aller größeren Flugplätze, gibt es diese Kontrollzonen. Auch in größeren Höhen werden dann die Kontrollzonen etwas ausgedehnt, aber sonst ist der Flug innerhalb Österreichs, außer Wien, Wien ist eine Flugverbotszone, Wien ist ja was Besonderes, wie Sie wissen. Dort darf man also weder mit einem Segelflugzeug noch mit einem anderen Flugzeug erwischt werden. Es ist ja immer eine Frage des Erwischtwerdens und nicht des tatsächlichen Begehens dieser Verwaltungsstrafe.
Wie nahe warst du schon?
Also ich war bisher immer noch legal in der. Ich habe es gibt zusätzlich zum Segelfliegerschein gibt es noch ein sogenanntes Funkerzeugnis. Man darf ja nicht funken ohne Genehmigung. Man muss dazu eine Prüfung ablegen und wenn man das Ganze dann in Englisch macht und in einem formal sauberen Englisch und die Höhen richtig eingibt und die Positionsmeldungen richtig macht, dann weiß der Controller einigermaßen, dass es mit einem Segelflieger zu tun hat, der nicht gerade ein wilder Hund ist, sondern sich an die Regeln hält und dann wird man leichter durchgelassen, als wenn man da irgendwelches Kauderwelsch dem präsentiert und die Höhen vielleicht statt in Fuß in Metern angibt. Das ist dann ein Vergehen, das der Controller verzeiht oder nicht verzeiht und entsprechend sagt er Nein oder Ja. Bitte das bitte nicht so dramatisch zu sehen. Ja gut, jetzt haben wir also einmal gesehen, wie kommt der Segelflieger, wie gewinnt er Höhe, wie kommt er in die Luft. Und jetzt habe ich schon erwähnt, ich fliege nach Bayreuth. Das ist jetzt bitte die Geschichte des Segelflugs. Segelflug ist nicht nur Erfahrung und nicht nur Wissen über die Meteorologie des Aufwindes, des Bates, sondern ist auch viel Glück. Es passiert einem Segelflieger immer, immer wieder, dass er eine Stunde wunderschön von einem Aufwind zum anderen fliegt. Und dann fliegt er zu einer Wolke, wo er sich denkt, das geht hundertprozentig. Und was passiert? Er fliegt im Megasaufen und die Wolke geht nicht. Und dann denkt er sich, okay, kein Problem, ich habe noch genug Höhe, ich fliege weiter zur nächsten Wolke. Die ist dann allerdings schon etwas höher oben. Und man muss immer den Windversatz, weil so ein Thermikschlauch wird ja mit dem Wind versetzt. Das heißt, man muss den Wind richtig einschätzen. Wenn ich weiß, der Wind kommt hier von hinten, dann muss die Wolke irgendwo da oben stehen, dass ich den Aufwind, der zu dieser Wolke gehört, finde. Das heißt, ich muss den richtigen Versatz gegenüber dieser Wolke in Abhängigkeit der Höhendifferenz zu der Wolke finden. Gut, wenn ich ihn finde, aufatmen, kurbeln nach oben, alles in Ordnung. Wenn ich ihn nicht finde oder diese Wolke auch nicht geht, weil der Aufwind dazu nicht mehr existiert, wieder Pech gehabt, weiterfliegen. Nächste Wolke anfliegen, die geht wieder nicht. Herzfrequenz steigt. Schweiß rinnt von der Stirn. Der Boden kommt näher. Jetzt gibt es dann noch eine Strategie, die Bodenmerkmale anzufliegen. Was ist eine gute Thermikquelle? Das ist eine enorm wichtige Kenntnis, die ein Streckensegelflieger haben muss. Eine gute Thermikquelle ist eine Wiese, die zum Beispiel möglichst senkrecht zur Sonne steht. Auf irgendeinem Hang im Müllviertel wird eine Wiese, die frisch gemäht ist, angestrahlt. Daneben ist ein großes Waldstück. Ich werde, wenn möglich, zu dieser Wiese fliegen und versuchen, über diese Wiese den entsprechenden Aufwind zu finden. Meistens funktioniert es. Aufatmen, Herzfrequenz geht zurück, Höhengewinn. Was passiert, wenn diese Wiese aus irgendeinem blöden Grund, den kein Mensch weiß, nicht funktioniert? Der Segelflieger muss immer so fliegen, wenn ihm sein Leben lieb ist, unter dieser Voraussetzung, dass er eine Landewiese in Sicht hat. Das heißt, ich fliege so eine mögliche Thermikquelle nur an, wenn ich unter allen Umständen weiß, dass ich auf einer anderen Wiese, die vielleicht 150 Meter daneben ist, landen kann. Wenn nämlich der letzte Aufwind, die letzte Chance, einen Aufwind zu finden, versagt hat, wenn ich irgendwo 150 Meter oder 250 Meter über dem Boden bin, dann gibt es nur mehr eins, Fahrwerk raus, Landewiese anvisieren, einen sauberen Anflug machen und landen. Das nennen wir Außenlandung. Was passiert? Wir landen auf irgendeiner möglichst ebenen, flachen, gemähten Wiese oder auf einem Feld. Oder wenn es total schief geht, müssen wir halt auf einem Kartoffelacker oder in einem Getreidefeld landen. Die Schwerkraft zieht uns gnadenlos nach unten. Und wenn wir es nicht schaffen, einen Aufwind innerhalb einer vernünftigen Zeit zu finden, dann sitzen wir auf dem Feld. In diesem Fall auf einem abgeerdeten Getreidefeld in der Donauschleife in Ybbs. Das ist der besagte Blaharoni, der von seinem Silbersee, das ist ein 50-Kilometer-Flug von Linz-Ost weg, ganz stolz berichtet hat. Ein wichtiges Utensil ist die Bierflasche. Also das bedeutet nicht, dass wir Segelflieger jetzt Säufer sein, aber nach einem so einem anstrengenden Flug ist ein guter Schluck Bier wirklich etwas wert. Gut, also jetzt habe ich das Thema Außenlandung erwähnt. Der Segelflieger hat immer das ständige Risiko, trägt er immer mit sich herum, dass er keinen geeigneten Aufwind mehr findet und dann auf einer entsprechenden Wiese außenlanden muss. Solange wir uns in der Ebene bewegen, im Alpenvorland oder im Müllviertel, sind die Wiesen meistens zu finden. Wenn wir nicht voller Risiko über einen großen Wald drüber fliegen, wo wir wissen, dass wir sicher nicht auslanden können, kann uns im Allgemeinen nicht viel passieren. Anders sieht die Sache aus in den Bergen. Wenn Sie heute in den Alpen Segel fliegen, wo die Bärte, also die Thermik im Allgemeinen sehr viel besser ist, darauf werde ich noch zu sprechen kommen, dann sind die Außenlandewiesen eher dünn gesät. Sie haben im Allgemeinen mehr Höhe zur Verfügung, bis sie auf den Boden aufschlagen, aber es gibt Fälle, wo wenn man sich in irgendein bewaldetes Tal hineinbegibt, wo man weiß, dass man nicht mehr rausflüchten kann, dann ist man selber schuld. Und dann landet man eben im Wald oder auf irgendeiner holprigen Alm und dann ist der Segelflieger kaputt. Dann kann man schwere Verletzungen davontragen. Also es ist immer mit einem sehr großen Verantwortungsbewusstsein gegenüber sich selbst verbunden. Es ist auch nicht ohne Risiko, aber man kann dieses Risiko durch die Taktik des Fliegens minimieren. Man kann es vermeiden, dass man in gefährliche Situationen kommt, wenn man rechtzeitig eine Außenlandung anstrebt. Das ist einfach so. Es gibt dann noch eine weitere Möglichkeit, eine Außenlandung zu vermeiden. Ich werde Ihnen dann im Hangar unten Segelflugzeuge zeigen, wo man einen Motor ausfahren kann, aufs Knöpfchen drückt. Hoffentlich springt der Motor an und dann kann man wieder entsprechende Höhe gewinnen. Das ist die moderne Art des Vermeidens von Außenlandungen. Sie ist allerdings nicht ganz billig. Gut, die Taktik des Segelfliegens. Der Segelflieger sollte wissen, welche Thermikquellen im Allgemeinen gut funktionieren. Ich habe schon gesagt, eine Devise, die möglichst senkrecht von der Sonne angestrahlt wird, umgeben von einem Wald. Dieser Gegensatz warm-kalt ist immer gut für das Auslösen von Thermik. Noch besser ist, wenn der Wind über die Wiese weht und auf den Wald zu, weil dort wird die warme Luft dann vom Wald nach oben sozusagen abgelenkt. Oder eine Almwiese, die unmittelbar bis zum Gipfel hinaufführt. Diese Almwiese wird von der Sonne senkrecht angestrahlt, erwärmt sich und die Luft streicht dann am Berghang empor und reißt beim Gipfel ab und löst dort eine sehr, sehr starke Thermik aus. Oder anderes Beispiel, in den Alpen ein Kar, ein Schotterkar, das genau nach in Richtung der Sonne weist. Das wird von der Sonne senkrecht angestrahlt. Der Schotter, der dort liegt, hat eine relativ raue, körnige Oberfläche, wird enorm aufgeheizt und über diesem Schotterkar lösen sich meistens sehr, sehr starke Bärte ab. Oder ein anderes Beispiel, Universitätsparkplatz. Wir haben hier zum Beispiel am Flugplatz Linz-Ost einen Professor der Universität Linz als Segelflieger, Professor Falk, ich weiß nicht, ist er schon emeritiert oder nicht. Und zudem sage ich immer, wenn du wieder einmal im Gremium sitzt, dann bitte vergrößert den Uniparkplatz. Weil das ist für uns Segelflüge absolut sensationell. Oder zum Beispiel eine größere Industrie, die Föst. Leider dürfen wir dürfen nicht drüber fliegen. Das ist Gentleman's Agreement. Mindesthöhe 600 Meter, aber über der Föst oder über der Chemie gibt es meistens super Thermik, weil dort sehr viel Wärmeleistung produziert wird, die natürlich in Form von Bärten nach oben streicht. Oder zum Beispiel auch die Stadt Linz ist eine sehr gute Thermikquelle, speziell im Herbst und im Winter. Dort wird sehr viel Wärme frei und die wenige Sonne, die einstrahlt, wird in den Häuserschluchten gefangen und streicht dann in Form von Thermik nach oben. Und wenn der Segelflieger sich alle diese möglichen Thermikquellen immer im Bewusstsein hält, dann gelingt es ihm, auch größere Strecken zu fliegen. Was ist zum Beispiel für eine große Strecke eine gute Voraussetzung? Eine sehr gute Voraussetzung ist eine Hügelkette im sonst umgebenden Flachland. Das haben wir hier eher selten, aber wenn wir zum Beispiel den Nordkamm nehmen, das ist beginnt in Sandl am Viehberg, geht dann über den Sternstein in Leonfelden weiter zum Hochficht und geht dann weit hinaus, Bayerischer Wald, Pfälzerwald, Thüringer Wald. Das ist eine lange, lange Linie von hügeliger Berglandschaft, die so etwa zwischen 1000, 1500 Meter, 800 Meter, aber immer hügelig und immer schön bewaldet. Das ist eine ideale Strecke zum Segelfliegen. Und gerade an diesen, entlang dieses Böhmerwalds, Bayerischen Walds, Pfälzerwalds, Thüringer Walds, haben die besten Segelflieger hier am Platz Linz Ost schon Strecken von 850 Kilometer zurückgelegt. Ein Eferdinger Segelflieger hat vor 2 Jahren die 1000 Kilometer Schallgrenze durchbrochen. Der ist vom Flugplatz Eferding aus mit einem Segelflugzeug, hat er an einem Tag mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt. Und das ist eine beachtliche Leistung. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin jetzt in Bayreuth, juhu, und es ist 6 Uhr abends, dann schaut es relativ schlecht aus. Denn Sie brauchen, um von Bayreuth zurückzukommen, locker 3 Stunden. Um 9 ist die Sonne schon längst untergegangen und ohne Sonne gibt es keine Thermikquelle mehr. Das heißt, ich muss entweder den Motor, den ich mit habe, zünden, das ist aber in den eher selteneren Fällen der Fall, oder ich muss irgendwo eine Außenlandung machen. Wichtig ist für den Segelflieger, dass er seine Zeit richtig einteilt. Dass er also nicht nur nach vorne schaut, sondern gelegentlich auch einmal nach hinten blickt. Erstens, um zu sehen, ob hinter ihm noch die Wolken entsprechend intakt sind. Und zweitens, damit er sich die Strecke vor Augen führt, die er noch zurückzulegen hat. Vom Timing her ist es so, dass es dass im Allgemeinen hier in der Ebene nicht vor Mittag die Thermik einsetzt. Wenn man sich ins Müllviertel schleppen lässt, hat man mit Glück schon um 10 Uhr Vormittag Thermik. Das heißt, man kann etwa von 10 Uhr bis 20 Uhr fliegen, wo dann die letzte Thermik an den steilen Westhängen auftritt. Also zum Beispiel gibt es einen speziellen Westhang am Dreisesselberg oben an der müllviertlerisch-deutschen Grenze. Dort ist eine sehr, sehr steile Wiese nach unten, die genau nach Westen zeigt. Die Sonne steht am Abend im Westen, scheint senkrecht auf diese Wiese und man weiß, wenn man dorthin fliegt, hat man mit 90% Glück, auch um 8 Uhr abends dort noch Thermik anzutreffen. Wenn man sie nicht antrifft, hat man wenigstens im Bereich von Eigenschlägl oder im Bereich von Rohrbach vernünftige Außenlandewiesen. Aber im Allgemeinen trifft man da um 20 Uhr noch die letzte Thermik an. Meistens ist sie auch noch durch Wolken gekennzeichnet. Dann kann man sich hochschrauben und dann fliegt man mit dieser gewonnenen Höhe zum Flugplatz Linz Ost zurück. Also der Segelflieger sollte nicht nur auf die Wolken schauen, er sollte auch gelegentlich auf die Uhr schauen, weil er ja die Strecke, die er in die eine Richtung zurückgelegt hatte, in die andere auch noch zurücklegen müsste. Ja, und im Falle eines Falles gibt es genug Wiesen, genug Flugplätze, auf denen man landen kann. Und was passiert dann? Der Segelflieger, ich werde Ihnen das ein bisschen zeigen, wird dann zerlegt. Die Kameraden kommen vom Heimatflugplatz mit einem Anhänger. Der Segelflieger wird zerlegt, in diesen Anhänger geschoben und nach Hause gefahren. Und das endet dann meistens in einem großen Fest. Das natürlich auf Kosten des Außengelandeten geht. Aber der ist meistens ohne dies überglücklich, dass er die Außenlandung schadlos überstanden hat.
Ich habe 2 Fragen. Mit wem spricht derjenige oder mit wem ist man im Kontakt? Also, wie du gesagt hast, mit dem Funken und Funken lernen. Also, wo ist die Basis?
Ja, also, wir zum Beispiel. Sollte
man ein bisschen auf die Zeit, damit man auch noch wirklich was ausprobieren kann.
Wir haben hier für unseren Flugplatz eine reservierte Funkfrequenz. Es gibt ein gewisses Funkband, Frequenzband für den Flugfunk und jeder Flugplatz hat eine reservierte Funkfrequenz, auf der nur die Teilnehmer dieses Flugplatzes funken dürfen. oder dürften. In der Praxis schaut es ohne dies ein bisschen anders aus. Wenn also ein Segelflieger in der Luft merkt, dass es nur nach unten geht und dass die Wahrscheinlichkeit, dass er außen landen wird, immer mehr steigt, meldet er sich per Funk bei seinen Kameraden und sagt, ich bin hier irgendwo in der Nähe von Eigenschlägl und werde demnächst außen landen. Das wird dann an den Flugplatz weitergegeben und wenn er außen gelandet ist, gibt er eine Meldung ab, ich bin erfolgreich oder weniger erfolgreich außen gelandet, bitte holt mich ab. Dann wird hier eine Delegation losgeschickt mit einem Hänger und er wird innerhalb von einigen Stunden zurückgeholt. Das ist gang und gäbe. Meistens hat man auch ein Handy mit, so dass man sich also den genauen Landeplatz ausmachen kann. Es kann durchaus passieren, dass man irgendwo in einer hintersten Ecke des unteren Müllviertels landet, die kaum jemandem bekannt ist. Und dann ist es oft recht geschickt, wenn man ein GPS-Gerät dabei hat, weil mit GPS-Koordinaten kann man die Außenlandestelle wesentlich leichter finden. Gut. Damit hätten wir eigentlich, ja, im Thema dieses Vortrags steht auch etwas von Geografiekenntnissen. Auf die bin ich also jetzt zu sprechen gekommen. Es ist wesentlich besser, in einer Gegend zu fliegen, wo sehr viele Steilhänge existieren. Weil einfach der Einfall der Sonnenstrahlung das Entscheidende ist. Wenn Sie Flachland haben und die Sonne tief steht, dann verteilen sich natürlich diese 800 Watt pro Quadratmeter solare Leistung durch den schrägen Einfallswinkel wesentlich schwächer und die Thermik ist schwächer. Wenn Sie aber im Gebirge auch am Abend noch eine fast senkrechte dunkle Wand haben, die von der Sonne voll angestrahlt wird, dann ist das eine Thermikquelle, die genauso gut funktioniert wie eine normale Sommerwiese zu Mittag. Das heißt, Sie haben im Gebirge wesentlich bessere Chancen von der Früh bis zum Abend zu fliegen. In der Früh sind die Osthänge, die dunklen Osthänge, von der Sonne bevorzugt. Dort löst sich die Thermik aus. Zum Mittags haben Sie die Südhänge und am Abend haben Sie die Westhänge. Und mit dieser Kenntnis im Kopf können Sie als Segelflieger die entsprechenden Hänge anfliegen und dort hoffen, dass auch tatsächlich Thermik auftritt. Und in 90% oder 95% der Fälle tritt dort auch Thermik auf. Daher kann man in den Bergen wesentlich höhere Strecken fliegen als im Flachland, wo diese Steilhänge einfach eine Seltenheit sind. Und da spielt auch die Geografiekenntnis eine große Rolle. Ja, Geografiekenntnis benötigt man auch dann, wenn man 150 Kilometer von zu Hause weg ist und wieder präzise nach Hause fliegen sollte. Dann sollte man wissen, in welche Richtung man etwa fliegt. Das wird eben erleichtert, weil im Flugzeug ein Kompass vorgeschrieben ist, aber nach Kompass fliegen ist wesentlich schwieriger, als wenn man nach geografischen Landmarken fliegt, zum Beispiel der Sternstein, die Warte am Sternstein, der Hochficht, das Skigebiet Hochficht oder unten in Niederösterreich gibt es einen Sender am Nebelstein, den man von Weitem sieht, also diese, oder die GIS zum Beispiel, der Sender GIS. Da atmet jeder Segelflieger am Abend auf, wenn er die GIS wieder in Sicht hat und wenn er entsprechend hoch ist, weil dann weiß er, dort muss ich hinfliegen. Also damit meine ich Geografiekenntnisse, sowohl im Sinn, dass man den Streckenflug richtig anlegt, als auch, dass man die richtige Flugtaktik verwendet. Ja, und jetzt noch kurz die Überleitung dann auf die nächsten Teile dieses Kepler-Salons. Ein bisschen die Geschichte des Segelfliegens oder des Segelfliegens hier in Linz-Ost. Die ersten Anfänge des Segelflugs waren mit solchen Holzflugzeugen, die mit Stoff bespannt wurden. Die wurden zum Beispiel hier oben am Pfennigberg mit Gummiseilen, man sieht das hier, die Seile gespannt von einigen Helfern, das Flugzeug ausgelassen, entsprechend beschleunigt und dann den Hang hinunter und die Leute haben gehofft, dann über die Donau drüber zu kommen und hier in den Auen zu landen. Wenn es nicht geklappt hat, dann ist später dann das Flugzeug getrocknet und wieder repariert worden. Diese alten Segelflugzeuge waren sehr, sehr langsam. Das hatte große Vorteile, wenn der unerfahrene Pilot irgendwo gegen ein Hindernis gestoßen ist. Aber sie sind auch sehr, sehr schnell wieder nach unten gekommen. Sie sind in keinster Weise mit dem modernen Segelfluggerät, das heute uns zur Verfügung steht, zu vergleichen. Ja, und ich möchte Sie jetzt bitten, danke Ihnen zunächst einmal für die Aufmerksamkeit, die Sie mir hier geschenkt haben. Wir werden jetzt zum Hangar hinuntergehen und dann anhand von konkreten Segelflugzeugen, die zum Anfassen und zum Reinsetzen sind, die ein bisschen die Technik und die Aerodynamik des Segelflugs erläutern. Dankeschön.
Ich sage auch nochmal Danke. Und zwar auch dem Team, weil, wie wir jetzt schon auch gehört haben und jetzt auch noch weiter erfahren werden, ist dieses ganze Segelfliegen auch immer sehr vom Team abhängig, das einfach zusammenhilft, das dieses Ding betreibt und einfach überhaupt den Flieger in die Luft zu bringen und überhaupt das zu warten. Aber das wird jetzt Teil 2 sein. Und ich habe noch viele, viele Fragen, die wir aber auch wirklich jetzt an den Start beziehungsweise in den nächsten Räumen noch stellen können beziehungsweise weiter ausführen. Herzlichen Dank.